Toleranz gehört zu den wichtigsten Werten unserer Gesellschaft. Wir möchten eine Gesellschaft sein, in der möglichst viele verschiedene Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten respektiert und geduldet werden. Tolerieren meint eigentlich, dass ich etwas erdulde oder etwas ertrage, das nicht meiner eigenen Überzeugung entspricht. Das Motto Leben und Leben lassen bringt zum Ausdruck, was Toleranz eigentlich meint. Das ermöglicht uns ja auch, ein Leben zu führen, in der Regel das, wie wir es führen wollen. Also wir haben ja in unserer Gesellschaft enorm viele Freiheiten, von denen wir auch profitieren als Christen. Und selbstverständlich muss Toleranz Grenzen haben. Betrüger, Mörder, Diebe und so weiter kann eine Gesellschaft nicht tolerieren. Solche Vergehen müssen geahndet und bestraft werden. Und da gibt es ja auch manchmal dann Verschiebungen in der Zeit, was man dann noch für tolerierbar hält und nicht. Oder nicht. Und je länger, je mehr bekomme ich den Eindruck, dass sich das Verständnis von Toleranz fatal verändert. Toleranz ist nicht mehr nur, dass ich den anderen leben lasse, wie er leben will. Auch wenn ich das nicht für gut finde, das ist ja nicht so wichtig, ob ich das gut finde, was der andere macht, aber ich lasse ihn das machen. Wenn jemand als tolerant gelten will, dann erwartet man von ihm, dass er anderen Überzeugungen zustimmt und sie gutheißt. Das ist ein kleiner Schritt, aber ein entscheidender Schritt, der weitergeht als nur das Tolerieren. Wer zum Beispiel an den Moralvorstellungen, die wir in der Bibel entdecken oder sich da orientieren will, wird schnell in die Schublade der Intoleranten geschoben. Man verlangt nämlich nicht eine Duldung der vorherrschenden moralischen Überzeugungen. Man erwartet von den Christen eine Zustimmung und Anerkennung. Wir werden gleich in der Geschichte von Esther, wir befinden uns ja in einer Reihe, wo wir das Buch Esther anschauen, und wer den Anfang noch von der Geschichte gern hören will, der kann auf unserer Webseite die Predigt nochmals anhören. Ich wiederhole nicht immer dann die letzte Predigt nochmal, sondern ich fahre dann fort. Aber da kann man dann das einiges wieder nachhören. Und heute werden wir sehen in der Geschichte Esther, wie zerstörend sich fehlende Toleranz gegenüber Andersdenkenden auswirken kann. Die Geschichte von Esther ereignete sich in der Zeit des Persischen Reiches, als Xerxes König war. Das ist etwa 470 vor Christus. Einige Zeit nachdem Esther Königin geworden war, machte Xerxes Haman zum zweitmächtigsten Mann seines Reiches. Der Einfluss Hamans auf den König und seine Macht im Persischen Reich waren riesig. Natürlich begegneten die Menschen Haman mit großem Respekt. Wenn er zum Beispiel durch die Torhalle des Palastes den Palast verließ, verneigten sich die königlichen Beamten, alle königlichen Beamten in der Torhalle des Palastbezirks, knieten vor Haman nieder und beugten sich tief vor ihm, wie der König es befohlen hatte. Vermutlich waren das höhere Beamte, die dort tätig waren, und dazu gehörte auch Mordechai, der seine Cousine, die Königin Esther, großgezogen hatte. Mordechai weigerte sich jedoch, sich vor Haman niederzuwerfen. Mordechai blieb stehen und verbeugte sich nicht. Die anderen Beamten bemerkten das und wollten wissen, weshalb er den Befehl des Königs verweigern würde, und er sagte ganz einfach: weil ich Jude bin. Da könnte man schon denken, dass das ein bisschen extrem sei. Einfach nur, weil er Jude ist, sich da diesem Befehl nicht zu fügen. Es ist ja, und es war damals ja nicht verboten, einem Würdenträger Ehre zu erweisen. Schließlich erwies man auch den jüdischen Königen Ehre, indem man sich vor ihnen niederwarf. Aber weshalb sträubte sich Mordechai? War er einfach zu stolz? Ich denke nicht, dass es stolz war. Vielmehr gehe ich davon aus, dass die Niederwerfung vor Haman, und wenn man das textlich einmal anschaut, heißt es da, sie warfen sich nieder und beugten sich so tief. Also es wird sehr stark betont, wie das vonstatten ging. Von daher gehe ich davon aus, dass Haman das nicht machen wollte, dass es hier nicht um eine normale Ehrerbietung gegenüber einem Würdenträger sich verhielt, sondern die Niederwerfung kam einer göttlichen Verehrung Hamans gleich. Es war damals nicht unüblich, dass mächtige Leute ihre Herkunft von den Göttern ableiteten. Es gab so Herkunftsschilderungen, so Stammbäume, und die führten dann auf Götter zurück. Und es ist davon auszugehen, dass Haman nicht nur als Würdeträger respektvoll behandelt werden wollte, sondern dass er wie ein Gott verehrt werden wollte. Und das konnte Mordechai als Jude nicht tun, und das wollte er auch nicht tun. Er konnte nur einen, den lebendigen Gott, verehren. Er ist nicht bereit, Haman göttliche Verehrung entgegenzubringen, und Tag für Tag setzen die Beamten Mordechai zu, Haman diese Ehre zu erweisen, aber Mordechai hörte nicht darauf. Man muss sich das nicht so vorstellen, wie wenn sich Mordechai provokativ hingestellt hätte, damit jeder sofort sehen konnte, dass er sich vor Haman nicht niederwarf. Vermutlich versuchte er möglichst unauffällig, sich diesem Ritual zu entziehen. Jedenfalls bemerkte Haman nicht, dass Mordechai keine Ehrerbietung ihm erwiesen hatte. Erst als man ihn darauf aufmerksam machte, fiel es ihm auf. Die Beamten gingen hin und zeigten Mordechai bei Haman an, denn sie wollten sehen, was er zu Mordechais Begründung sagen würde. Das ist auch kindisch, ehrlich gesagt. Die hätten den ja auch machen lassen können. Ja, nun. Wie zu erwarten, wurde Haman sehr wütend. Das hat ihn natürlich in seiner Ehre tief verletzt, dass da jemand sich wagt, ihm nicht diese göttliche Verehrung zukommen zu lassen. Wie konnte es jemand wagen, ihm die Anbetung zu verweigern? Nun hätte er Mordechai ja zur Rechenschaft ziehen können und allenfalls bestrafen, wenn er das für richtig gehalten hätte. Die Autorität dazu hatte er. Aber es war ihm zu wenig, nur ihn selbst zu bestrafen, und da sie ihm gesagt hatten, dass Mordechai zum jüdischen Volk gehörte, beschloss er, alle Juden im Persischen Reich, das ganze Volk, von Mordechai auszurotten. Was für eine Wahnsinnsidee hatte er da? Einer hat sich vor ihm nicht verneigt, aber er bestraft nicht den Einzelnen, sondern er will das ganze Volk, das ganze jüdische Volk vernichten. Leider ist Haman nicht der einzige Mann in der Geschichte, der das jüdische Volk vernichten wollte. Der letzte groß angelegte Versuch, das jüdische Volk auszurotten, war vor gut 70 Jahren. Im Dritten Reich ermordete man innerhalb von 4 Jahren 5,6 bis 6,3 Millionen Juden. Das waren fabrikartige Institutionen, wo die Juden vernichtet wurden. Haman wollte die Juden jedoch nicht im Dritten Reich zusammenführen und sie dann töten. Das wäre für ihn zu aufwendig und zu langwierig gewesen. Er wollte einen Tag festsetzen, an dem im ganzen Persischen Reich jeder seinen jüdischen Nachbarn umbringen sollte. Eine Vorgehensweise ähnlich wie in Ruanda, wo die Hutus die Tutsis abschlachteten, anders kann man das leider nicht sagen. Im Monat Nisan, das ist der erste Monat des Jahres, bei unserer Zeitrechnung wären das die Monate Mitte März bis Mitte April, ließ Haman das loswerfen. Dieses Los nannte man Pur. Das sehen wir dann am Schluss die Bedeutung dieses Wortes, weil es dann ein Purim-Fest gab. Auf diese Weise wollte Haman den günstigsten Zeitpunkt für sein Unternehmen herausfinden. Also die Perser waren auch ein bisschen abergläubisch, sie hatten viele Rituale, die befragten auch so Orakel und so weiter, wenn sie etwas Großes vorhatten, und jetzt ließ er hier das loswerfen. Das geschah im 12. Regierungsjahr des Königs Xerxes, und Esther war dann bereits schon 5 Jahre Königin. Und das Los fiel auf den 13. des Monats Adars, Mitte Februar bis Mitte März. Und für die Vorbereitungen sehen wir hier, hatte also Haman doch 11 Monate zur Verfügung, um alles vorzubereiten. Doch er wollte die entsprechenden Maßnahmen sofort veranlassen, der Zeit, in welcher innerer Wut er gehandelt hatte. Und zuerst ging er zu Xerxes und sagte: Es gibt ein Volk in deinem Reich, das über alle Provinzen zerstreut lebt und sich von den anderen Völkern absondert. Seine Bräuche sind anders als die aller anderen Völker, und die königlichen Gesetze befolgt es nicht. Das kann sich der König nicht bieten lassen. Haman verschwieg gegenüber Xerxes, um welches Volk es sich handelt. Und er sagte natürlich auch nicht die Wahrheit. Richtig war, dass die Juden andere Bräuche hatten, aber das war im Persischen Reich akzeptiert. Es war schließlich der persische König Cyrus, der die Juden nach Jerusalem ziehen ließ, um dort den Tempel, den damals Nebukadnezar, der babylonische König, zerstört hatte, wieder aufzubauen. Er sagte damals, der König Cyrus, ein persischer König: Der Herr, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Er hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Und dann hat er alles ihnen wieder gegeben, was die Babylonier beraubt hatten, und sie konnten zurück dann nach Jerusalem das aufbauen. Das war ein syrischer, der syrische König. Übrigens gilt der Cyrus als der König, der König im Sinn von, wie er regiert hat. Es gibt ein ganzes Buch, das nur seine Größe und seine Weisheit, wie er regiert hat, darstellt. Eine herausragende Figur aus der Antike. Und genau dieser König hat die Juden den Tempel wieder bauen lassen. Man war im Persischen Reich den Juden und ihrer Glaubenspraxis gegenüber im wahrsten Sinne des Wortes tolerant. Übrigens auch im Römischen Reich. Die Lüge Hamans war, dass die Juden die königlichen Gesetze nicht befolgen würden. Gott hatte Israel angehalten, sich positiv und konstruktiv in den Ländern, in denen sie leben, einzubringen. Prophet Jeremia sagte: Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt haben, betet für sie, denn wenn es ihnen gut geht, geht es auch euch gut. Also gar nichts von Gesetze nicht einhalten oder sich gegen einen Staat stellen. Mordechai hatte ja bewiesen, dass er zum Königshaus loyal war. Als er von einem Mordanschlag auf Xerxes hörte, ließ er das Esther mitteilen, und Esther teilte das dem König mit. Und das wurde dann so in einem Art Tagesprotokoll, in einem Buch festgehalten, dass Mordechai hier diesen Mordanschlag gegen ihn verhinderte. Die Geschichte wiederholt sich leider oft. Als die Juden Jesus zu Pilatus brachten, stellten sie Jesus auch so hin, als würde er gegen den Staat arbeiten. Und das ist eine Strategie, weil man musste ja das Römische Reich damals dazu bewegen, dass sie über einen Menschen ein Todesurteil treffen. Und das wurde nur getroffen, wenn sie sich gegen den Staat versündigen, nicht wenn interreligiöse oder Glaubenssachen sind. Das hat Rom nicht interessiert. Und so haben sie, genauso wie damals der Haman, haben sie Jesus angeklagt und gesagt: Wir haben festgestellt, dass dieser Mann, also Jesus, unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Stimmt überhaupt nicht. Die Geschichte kennen ja vielleicht einige, die Jesus hat nie gesagt, sie haben ihn sogar einmal gefragt, sollen wir dem Kaiser Steuern bezahlen, weil sie ihm eine Falle legen wollten. Und dann sagt Jesus ganz einfach, ja, wer ist auf eurer Münze drauf? Der Kaiser. Sagt ihn dann die anderen. Sagt er, okay, dann gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Also muss ich ein anderes Mal darüber predigen. Aber das ist unglaublich, diese Weisheit. Er hat nie gesagt, sie sollen keine Steuern zahlen. Im Gegenteil. Das war also eine Lüge. Und nachdem Haman das jüdische Volk als eine Bedrohung für das persische Reich dargestellt hatte, schlug er Xerxes vor, wie er das Problem lösen wollte. Wenn der König einverstanden ist, soll der Befehl erlassen werden, sie zu töten. Ich werde dann in der Lage sein, den Verwaltern der Staatskasse 10.000 Zentner Silber auszuhändigen. Um den König für sein Vorhaben zu gewinnen, bot er ihm sogar ein riesiges Vermögen an. Heute wären das x Millionen, ich glaube so 20, 30 Millionen drin angeboten. Vielleicht war Haman so reich, er war bestimmt vermögend, dass er dem König so eine unglaublich hohe Summe anbieten konnte, doch denke ich eher, dass er diesen Betrag aus dem Vermögen der Juden bezahlt hätte. Man wollte die Juden ja nicht nur töten, sondern man wollte sie auch plündern. Und dann war er ja in der Lage, aus diesem jüdischen Vermögen, was dann zusammenfloss, dass er da dieses Geld, diese Summe dem Xerxes hätte zahlen können. Aber Xerxes war an diesem Geld nicht interessiert, er war reich genug, hatte genug Macht. Aber er übergab Haman seinen Siegelring und damit die absolute Vollmacht, alles anzuordnen, was er wollte. Und es musste befolgt werden. Also er hat ihm einen Blankoscheck gegeben. Das ist dann alles, was Haman angeordnet hatte, war wie wenn es Xerxes angeordnet hätte. Und im Persischen Reich war es so ein Befehl, der vom König angeordnet wird, konnte nicht rückgängig gemacht werden, selbst vom König selber nicht. Das war persisches Recht. Das hat auch etwas mit Rechtssicherheit zu tun. Wenn ein König Befehle erlässt und dann ein halbes Jahr später sie wieder zurücknimmt und dann wieder Befehle erlässt, dann sagen die Leute, auf da können wir uns nicht verlassen. Wenn ein König im Perserreich einen Befehl erlassen hat, galt er fertig. Hätte Haman Xerxes gesagt, dass es sich um das jüdische Volk handelt, so wäre es denkbar, dass Xerxes nicht eingewilligt hätte. Sofort im selben Monat, in dem er das loswarf, am 13. Nisan, erließ er den Befehl, den er mit dem Siegelring des Königs unterzeichnete. Alle Juden, Männer und Frauen und Kinder sollen an einem einzigen Tag, dem 13. Tag des 12. Monats, des Monats Adar, erschlagen, ermordet, ausgerottet werden. Ihr Besitz ist zur Plünderung freigegeben. Natürlich auch noch attraktiv für die Menschen, dass sie sich noch bereichern können. Können unliebsame Menschen beseitigen und werden noch reicher dabei. Dieser Befehl wurde in die verschiedenen Sprachen übersetzt und in alle 127 Länder des Persischen Reiches verteilt. Die persische Post war hervorragend organisiert. Herodot schrieb, es gibt nichts Schnelleres. Ein griechischer Geschichtsschreiber hat 400 vor Christus gelebt, also etwa 80 Jahre, nachdem das geschehen ist. Es gibt nichts Schnelleres auf der Welt als diese persischen Boten. Das war also ein durchorganisiertes System. Wie ein Postenlauf hat das funktioniert. Und das konnte man in unglaublicher Geschwindigkeit, konnte Nachrichten im Persischen Reich verteilt werden. Was war in diesen Haman gefahren, dass er ein so monströses Verbrechen in Gang setzte? Es hätte doch gereicht, wenn er Mordechai diszipliniert hätte. Doch was Haman hier tat, das wurde von einer unsichtbaren Macht gelenkt. Der Gegenspieler Gottes war hier am Werk. So wie bei Judas, als er Jesus verriet, bevor er das getan hatte, lesen wir, da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde und einer von den 12 waren. Es war der Gegenspieler Gottes, der einmal mehr den Rettungsplan Gottes zerstören wollte. Und Haman steht hier nicht im Dienst von Xerxes, das schon gar nicht, und er handelt im Grunde auch nicht in seinem eigenen Interesse. Haman ließ sich von seinem Hass gegen das jüdische Volk treiben und so konnte ihn der Teufel vor seinen Karren spannen. Und so geht das bis heute. Natürlich war das Verhalten Hamans niederträchtig und für sein Verhalten hat er die Verantwortung voll und ganz zu tragen. Aber das Monströse kommt aus einer unsichtbaren Quelle. Das ist bis heute so. Die Verfolgung der Christen funktioniert immer noch nach demselben Prinzip. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Und einige Zeilen weiter, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wer sich über Jesus und seine Botschaft ärgert, der wird sich über kurz oder lang auch über die Menschen ärgern, die Jesus nachfolgen. Weil die ja Träger dieser Botschaft geworden sind. Und so müssen Christen immer wieder damit rechnen, dass es ihnen so ergehen kann, wie es hier im Buch Esther zu sehen ist. Heute werden Millionen von Christen verfolgt und getötet. Es ist die Zeit der größten Christenverfolgung, die die Menschheit je erlebt hat. Es ist nur erstaunlich, es geschieht so im Stillen. Ein Beispiel ist ISIS und Boko Haram, die wollen Juden und Christen ausrotten und sind auch dabei, das zu tun. Das ist das Werk des Widersachers Gottes, der darauf bedacht ist, das Göttliche und das Gute zu zerstören. Und deshalb ist es so, dass in unserer Gesellschaft den Christen gegenüber wenig Toleranz entgegengebracht wird, wenn sie an Christus festhalten. Es genügt nicht, dass wir andere Überzeugungen respektieren. Man erwartet von uns, dass wir sie gutheißen. Und wenn wir das nicht tun, werden wir in ihren Augen zu Menschenfeinden und damit verlieren wir das Recht auf Würde. Und immer wenn Menschen das Recht auf Würde verlieren, wenn sie zu Unmenschen erklärt werden, dann werden sie zu Freiwild, dass man jagen darf. Natürlich sind es Menschen, die solche Prozesse in Gang setzen. Es sind Menschen, die Christen verfolgen. Doch Paulus sagt uns, dass es eine übergeordnete Sicht solcher Entwicklungen gibt. Die Christen in Ephesus fordert er auf, eine Waffenrüstung anzuziehen. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Es sind keine Waffen aus Metall, keine Pistolen, keine Gewehre, keine Panzer, keine Handgranaten oder Bomben. Es sind geistliche Waffen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen steht. Diese Mächte standen hinter Haman. Er war die Verkörperung des Bösen. Die Bestürzung und Trauer bei den Juden war gewaltig, das können wir uns ja vorstellen. Sie fasteten, weinten, klagten und viele saßen in Sack und Asche. Es wäre wie wenn jetzt quasi bei uns der Befehl wäre und wir wüssten, jeder kann uns irgendwie umbringen, ohne dass das Konsequenzen hat. Das wäre ja ein unglaublicher Schock für uns. Auch Mordechai zerriss sein Gewand, band sich einen Sack um und streute sich Asche auf den Kopf. Und laut schreiend lief er durch Susa. Und während sich in der Stadt große Aufregung breit machte, schienen die Leute im Palast davon nichts zu bemerken. Der König und Haman ließen sich zu einem Trinkgelage nieder. Die hatten irgendwas zu feiern. Auch Esther wusste nicht, was los war, und sie erschrak, als sie hörte, wie auffällig sich ihr Cousin benahm. Und sie ließ ihm Kleider bringen, damit er sein Trauerkleid aussieht und sich wieder normal kleidet, aber er lehnte ab. Dann schickte sie ihren Eunuchen, den Hattach, der sollte mit Mordechai sprechen und den Grund seines auffälligen Verhaltens herausfinden. Und Mordechai erklärte Hattach alles, wie es war, und sagte ihm, er sollte Esther dringend auffordern, zum König zu gehen und für das Volk um Gnade zu bitten. Für ihr Volk. Und Esther erschrak bei der Vorstellung, dass sie als Bittstellerin vor den König treten sollte. Sie ließ Mordechai ausrichten, alle, die im Dienst des Königs stehen und alle seine Untertanen in der Provinz des Reiches kennen, das unverbrüchliche Gesetz, wer ungerufen, ob Mann oder Frau, zum König in den inneren Hof des Palastes geht, muss sterben. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, wird er am Leben gelassen. Mich hat der König jetzt schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Das sehen wir ja auch, was für eine wunderbare Ehe das war. Oder? 30 Tage und sie als Ehefrau hat Schiss, zu ihrem Mann zu gehen, weil sie damit rechnen muss, dass sie getötet wird. Also, wenn wir ein Seminar über Ehe machen, Xerxes, können wir nicht nehmen als Vorbild. Und da sehen wir auch, dass Königin zu sein auch nicht etwas besonders Tolles gewesen war. Sie hatte Angst und fand diesen Versuch sowieso chancenlos. Sie rechnete also damit, dass sie getötet wird, wenn sie diesen Raum betreten würde. Warum sollte sie ihr Leben deshalb verlieren? Aber Mordechai ließ nicht locker. Er sah das ein bisschen anders und ließ ihr Folgendes ausrichten. Denk nur nicht, dass du im Königspalast dein Leben retten kannst, wenn alle anderen Juden umgebracht werden. Wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Mordechai erweist sich hier als ein Mann, der die Versprechen Gottes kennt und davon überzeugt ist, dass Gott sein Versprechen garantiert erfüllen wird. Er wusste, dass Gott versprochen hatte, dass aus dem Volk Israel ein Retter geboren werden wird. Es konnte also nicht sein, dass das jüdische Volk komplett ausgerottet wird. Dass man das Volk Israel auslöscht, war für ihn undenkbar. Würde Esther nicht für ihr Volk sich einsetzen, so würde Gott einen anderen Weg finden. Mordechai war überzeugt, auch wenn er keine Ahnung hat, wie Gott das machen wird, dass Gott einen Plan B hat. Wenn Esther das nicht tut, dann wird Gott einen anderen Weg finden. Das war seine tiefste Überzeugung. Und Mordechai vermutete, dass Esther nur deswegen Königin geworden war, damit sie sich jetzt, in diesem Moment, für ihr Volk einsetzen konnte. So denkt ein gottesfürchtiger Mensch. So denken Menschen, die wissen, dass schlussendlich Gott die Geschicke dieser Welt lenkt. Ein Gott, der seine Kinder in einer ungerechten Welt führt und leitet. Diese Überzeugung hat übrigens auch Daniel, der als Jude unter babylonischer Herrschaft lebte. Er sagte, Gott verändert das Bestehen und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Mächtigen und den Klugen ihren Verstand. Der gottesfürchtige Mensch vertraut Gott, selbst wenn er nicht sich vorstellen kann, was für eine Lösung es geben könnte. Er weiß aber, dass Gott seine Versprechen halten will. Das garantiert. Er vertraut darauf, dass Fügungen in seinem Leben einen Grund haben könnten. Nicht alle, aber viele. Den man selbst nicht unbedingt verstehen muss. Diesen Gedanken hilft mir oft, wenn ich zum Beispiel den Zug verpasse. Ich fahre zwar nicht so viel Zug. Es könnte sein, dass ich mich verplant habe. Es könnte aber auch sein, dass Gott etwas vorhat, dass ich auf dem nächsten Zug jemanden treffe. Könnte sein. Es gibt Leute, die gehen ins Krankenhaus und die sehen das Krankenhaus als eine Chance. Die sehen, dass sie hier Menschen begegnen und vielleicht müssen sie jetzt ins Krankenhaus, damit sie andere Menschen auf Jesus aufmerksam machen können. Und sie machen sich gar nicht so wahnsinnig Gedanken über ihre Krankheit, die haben sie ja, sondern sie versuchen die Chance zu sehen. Vielleicht ist das der Grund. Mir ging das mal so, Als ich am Freitagabend von einem Singletreffen nach Hause fahren wollte, steige ich ins Auto, starte den Wagen und dann läuft er ganz normal, gebe Gas und fertig war es. Zum Glück bin ich nicht aus der Parklücke rausgekommen, es war also sofort, hat der Wagen abgestellt und dann habe ich gedacht, Mist, jetzt will ich nach Hause und jetzt stehe ich da und habe schon eine Reparatur gehabt und jetzt ist nochmal was und jetzt muss ich wieder den ACS anrufen und warten und pipapo. Und dann habe ich das gemacht und dann, als ich da gewartet habe, habe ich gedacht, ja, vielleicht läuft jetzt mein Auto nicht, weil der jetzt kommt vom ACS, weil der etwas mitbekommen sollte. Ich habe ja meistens noch so DVDs oder sowas im Auto. Und dann habe ich gedacht, dann warte ich jetzt halt und vielleicht hat Gott ja etwas vor. Und dann ist er gekommen, hat das Auto angeguckt, das Auto ist gelaufen, ist gestartet, hat es nochmals gestartet, dann ist es ein bisschen hin und her gefahren und dann habe ich gesagt, ja, ist alles in Ordnung. Und dann wollte er mich noch begleiten, noch schlieren, dass wenn es dann während dem Fahren doch mal noch aussteigt, dass er mich dann gleich abschleppen könnte. Dann habe ich gesagt, nein, das mag keinen Sinn, ich glaube, der läuft jetzt. Und dann habe ich ihm dann etwas mitgegeben. Und vielleicht bin ich deswegen dort hängen geblieben, dass dieser nette Mann etwas von Jesus mitbekommt und hören kann, wie Jesus in einem Leben wirken kann. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es könnte sein. Nun, Esra hat es verstanden und sie war bereit, unter Lebensgefahr zum König zu gehen. Sie verlangte jedoch von den Juden in Susa, dass sie mit ihr 3 Tage fasten sollten, und zwar ganz radikal, ohne zu essen und zu trinken. Nach dieser Fastenzeit würde sie zum König gehen. Da sehen wir, wie viel Schiss das sie hatte. 3 Tage mussten alle in Susa fasten und erst dann war sie bereit zu gehen. Also sie hat wirklich damit gerechnet, dass der König sie umbringen lässt. Hasserfüllt wütete Haman gegen das jüdische Volk. Er wollte die Juden ausrotten. Haman rechnete aber nicht mit dem Gott Israels. Er unterschätzte ihn gewaltig. Wer seine Hand ans Volk Gottes legt, wird selbst untergehen. Und wenn uns Menschen verfolgen, haben wir es nur vordergründig mit Menschen zu tun. Menschen sind nur immer Figuren, die der Teufel vor seinen Karren spannt. Und wenn wir das begriffen haben, begreifen wir auch, was die Bibel mit Nächstenliebe meint. Dass wir eben den Menschen, auch das Selbst, der uns Böses tut, sehen als ein Mensch, der eigentlich Erlösung nötig hätte. Dass er das Böse tut, weil er dem Teufel vor den Karren gespannt ist. Und dann müsste man ihn ausspannen. Und das kann natürlich Jesus tun. Esther war nun bereit, sich unter Lebensgefahr für ihr Volk einzusetzen. Sie war sich der Gefahr voll bewusst. Komme ich um? So komme ich um, sagte sie. Sie war bereit, für ihr Volk zu sterben. Und so ist es manchmal, dass Menschen die Rettung anderer Menschen, die andere Menschen retten wollen, das mit dem eigenen Leben bezahlen. Gibt es so viele wunderbare Heldengeschichten. Das größte Vorbild für solches Verhalten ist natürlich Jesus. Er wusste, dass wir dem Tod geweiht sind und wenn niemand das Problem unserer Schuld löst. Und deshalb war Jesus bereit, für unsere Schuld zu sterben. Mit großer Angst und Zittern flehte er zum Vater: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und so hatte sich Jesus für dich und für mich geopfert. Und uns dadurch vor der sicheren Verdammnis gerettet. Dadurch hat Jesus uns den finsteren Mächten entrissen. Petrus schreibt in seinem Brief: Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leibe ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Durch die Wunden von Jesus seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Bist du zu Jesus zurückgekehrt? Es gibt keinen besseren Hirten, der über dich wachen kann. Denn er war sogar bereit, für deine Schuld zu sterben. Ich bete mit uns.